Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Das Minsk in Potsdam. Der Kulturkampf um das architektonische Erbe der DDR. Von Elke Schlingsog.
Es gibt viele Geschichten von Minsk. Geschichten voller Emotionen und Erinnerungen. Von erbittert geführten Debatten, Grabenkämpfen und Streit. Kaum ein Thema spaltet die Gesellschaft der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam so sehr wie der Umgang mit dem Bauerbe aus der DDR-Zeit. Auf der einen Seite jene, die sich seit dem Mauerfall für das Barockerbe der alten Preußenresidenz stark machen, auf der anderen Seite diejenigen, die sich für die DDR-Architektur der sozialistischen Moderne einsetzen. Bis zu diesem Bau in Sichtweite des Hauptbahnhofs. Wie hältst du es mit dem Minsk, hieß die Gretchenfrage in Potsdam. Die einst helle Terrassenanlage mit Blick über die Silhouette der Innenstadt war bis 1989 eines der beliebtesten Restaurants der Stadt. Das architektonische Ensemble am Brauersberg war buchstäblich das sozialistische Pendant zur berühmten Treppenanlage im Schlosspark Sanssouci. Doch 30 Jahre lang verfiel die Anlage, bis am Ende nicht mehr als eine Ruine blieb. Auf dem Brauhausberg, dem verschwenderischen Stadtbalkon, hatte der Architekt Karl-Heinz Birkholz in den 1970er Jahren die Terrassenebenen des zweigeschossigen Stahlbetonbaus mit Flachdach und großen Glasfronten buchstäblich in den Hang hineinkomponiert. Für viele ein Unikat der Ostmoderne.
Dass Bauen in der Natur, in einer Landschaft immer eine für mich immer wie so eine Geburt war. Man musste sich den Standort genauestens anschauen, das habe ich gemacht, und dann überlegt, was passt in diesen Raum. Ja, es ist etwas anderes, als wir bisher kannten. Und dieses war eigentlich mein Anliegen. Nationalitäten, Gaststätte Minsk.
Wenn man ins Minsk gegangen ist, dann war das nicht so nebenbei etwas. Ja? Also wenn man dorthin gegangen ist, dann hat man sich besonders gefühlt, sich wohl gefühlt in der Umgebung, die ja sehr liebevoll gestaltet war.
Der linken Politiker Hans-Jürgen Scharfenberg erinnert sich noch gut an Familienfeiern in den 1980er Jahren.
Diese Innengestaltung dieses Restaurants eben nicht 0815 zu machen, also diese Aussicht über Potsdam, ja, diese Terrasse. Ich glaube, dass das dazu beigetragen hat, das Minsk im Herzen der Potsdamer zu verankern.
Ich habe in der Dortestraße im Hinterhaus gewohnt. Auf der anderen Seite diese Staatsbauten, die mir sehr fremd gewesen sind.
So erinnert sich die Kunsthistorikerin und Grünen-Politikerin Saskia Hünicke.
Ich bin weder in der berühmten Bar im obersten Geschoss vom Interhotel, heute Mercure, gewesen, noch war ich jemals in Minsk, ich gebe das zu. Das sind Orte, die mir einfach fremd waren.
Wenn man in Potsdam zum Schwimmen gegangen ist, dann war das natürlich der Ort über die Terrassen an den Springbrunnen vorbei nach oben.
Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ist noch zu jung, um eigene Feiererinnerungen mit dem Terrassenrestaurant zu verbinden.
Wo man auf der anderen Seite, wenn man dann Geld hatte, nochmal sich eine Bockwurst gekauft hat, also der berühmte, für Potsdamer bekannte Imbiss unten drin, gibt es eine Phase, die fängt so an in der Wendezeit, in der Zeit danach, wo sich der Ort auch verändert, wo sich dieses Minsk verändert, wo es unterschiedliche Betreiber geht, wo man mal tanzen geht, wo man auch mal eine Wahlparty macht. Und danach war dann Schluss. Und dann war das eigentlich so ein verwunschener Ort.
Meine erste Geschichte von Minsk war, es war Januar oder Februar, glaube ich, es war eisekalt. Da sind wir hier zu dem Haus gefahren.
So erinnert sich Stefanie Plattner an den gemeinsamen Besuch mit ihrem Vater Hasso Plattner im Januar 2018.
Mein Vater war gerade in Deutschland und ich, wenn ich mich richtig erinnere, auf Zuruf, so jetzt fahren wir hin, willst du mit? Also das hat natürlich immer einen Zauber, so eine Ruine zu sehen. Die Küchen waren noch drin, Graffitis überall, die wunderschöne alte Bar, die ich damals schon ganz toll fand. Ja, und da haben wir uns das alles angeguckt, also vom ehemaligen Bunker bis hoch, jeden Raum, und haben überlegt, was man da so machen kann.
Hasso Plattner, SAP-Gründer und Potsdam-Mäzen, hat den kalten Januartag noch vor Augen, als er vor der Minsk-Ruine steht.
Es war auch furchtbar zu gucken, wie das Ding runtergekommen war. Das Minsk ist gute Architektur. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Und es zeigt ja, dass alle das Minsk gern gehabt haben. Es war etwas Fröhliches, es war etwas Gutaussehendes. Für mich ist die Architektur von Minsk auf alle Fälle erhaltenswert. Also das hätte auch der westdeutsche Egon Eiermann nicht besser hinbekommen.
Während auf der anderen Seite der Potsdamer Havel dem Brauhausberg gegenüber in den vergangenen Jahrzehnten Stück für Stück das historische Potsdam rekonstruiert wurde, mit friderizianischem Stadtschloss als Brandenburger Landtag und barocken Barberini-Palast am Alten Markt, gerieten Bauten aus dem DDR-Erbe in Vergessenheit. Inzwischen sind viele dieser Gebäude mehrfach keine Plattenbauten aus der Massenproduktion, dem Erdboden gleichgemacht. Auch das Minsk sollte genauso verschwinden wie die benachbarte alte Schwimmhalle mit ihrem markanten Wellendach. Dass das Terrassenrestaurant im modernistischen Stil der DDR gerettet werden konnte, gleicht selbst für Beteiligte einem Wunder. Allerdings, der weite Blick vom einstigen Stadtbalkon wird heute teilweise versperrt durch einen klobigen Badneubau, der instinktlos an den Fuß jenes Berges gepackt worden ist, den Alexander von Humboldt seinen Chimborazo von Potsdam genannt hatte. Allein das Kuppeldach der Nikolaikirche lugt hinter dem Betonklotz hervor.
Ja, ich drehe mich mal um und schaue aufs Minsk. Es ist doch wunderbar, dass dieses Gebäude erhalten blieb und liebevoll saniert wurde, nicht wahr?
Paola Malavasi steht auf der Terrasse des neuen Kunstmuseums der Hasso-Plattner-Stiftung. In wenigen Tagen eröffnet sie als Gründungsdirektorin das neue Kunsthaus. Seit Januar 2020 laufen die Sanierungsarbeiten am ehemaligen Terrassenrestaurant auf dem Brauhausberg. Nach mehreren pandemiebedingten Baustopps erstrahlt das weiße Gebäude mit seinen einladenden, in Klinker gefassten Außentreppen in der Sommersonne im neuen Glanz. Auch der Vorplatz entsteht neu. Eine Reminiszenz an das einst beliebte Wasserspiel am Hang. Ein Terrassenensemble mit Rasenflächen und Wasserspielen, ähnlich dem, was für viele Potsdamer in der DDR ein großer Anziehungspunkt war.
Hier geht dann der Rundweg hoch und die Brunnen. Drei sind es hier und zwei oben.
Mit einer ausladenden Armbewegung weist Stefanie Plattner über den Hang des Potsdamer Hausberges. Sie ist in der Hasso-Plattner-Stiftung für das Minsk verantwortlich.
Und dazwischen ist quasi Wiesen in so einer Terrassenabstufung, auf denen man, die man auch betreten darf, auf die man sich auch setzen darf. Sehr lebendig und sehr vielfältig nutzbar.
Es gibt keine Grenze zwischen dem Gelände vom Minsk und diesem öffentlichen Platz, in dem wir hier gerade stehen. Es geht ineinander über und man wird einfach die Straße überqueren und befindet sich schon im Museumsgelände, kann zum Café, ins Foyer, das wird alles öffentlich sein, auch unabhängig vom Besuch in die Ausstellung.
Die Vorbereitungen für die Eröffnung sind in den letzten Zügen. Die Glasfronten werden poliert, die großen Aufstellwände für die Eröffnungsausstellung mit dem ostdeutschen Künstler Wolfgang Mattheuer und dem kanadischen Fotokünstler Stan Douglas stehen. Mit fußbodenschonenden blauen Stülphüllen über den Schuhen geht es über den niegelnagelneuen Boden.
Da, wo früher die Serviceräume und die Küche vom ehemaligen Minsk waren, ist heute eine der zwei Ausstellungshallen. Es sind ja insgesamt zwei Ausstellungshallen, Säulenhallen, ganz offen, ohne Trennwände, also ganz große 450 Quadratmeter in etwa, auf beiden Etagen verteilt.
Eine offene Architektur, die liebevoll auf Details achtet. Wer das Minsk kennt, hat viele Déjà-vus. Die große Wendeltreppe zum Beispiel ist genau an der Stelle, wo sie immer war. Auch die Kupferleuchten sind zurück. Im Foyer fällt der Blick auf eine Mosaikwand im klaren Schwarz-Weiß-Dekor der 70er Jahre.
Also es gab in Minsk früher eine Tapete an der Stelle, die ein Muster auch wiederholt hat. Es waren so Stadtansichten zu sehen. Und es war genau an dieser Stelle. Und jetzt haben wir eben dieses abstrakte Muster von Hedwig Bollhagen. Das heißt Dynamo, der Entwurf. Und es ist eben, besteht aus schwarzen, versiegelten, glänzenden Flächen und so offenen, noch atmenden Terrakottaflächen, ne, in so einem sehr reduzierten Muster. Und hier zu dieser Seite, genau an derselben Stelle, war die Bar. Also das ist so ein, glaube ich, ein Moment, wo auch Nostalgiker ja schwärmen werden.
Nostalgiker gibt es viele in Potsdam, in vielerlei Hinsicht. Auf der einen Seite die Barockfreunde, die sich seit dem Mauerfall für den Erhalt der alten historischen Mitte in Potsdam stark machen, samt dem Wiederaufbau des Stadtschlosses und der Garnisonkirche. Auf der anderen Seite jene, die sich seit 30 Jahren für die Architektur der Ostmoderne einsetzen. Doch um keinen anderen DDR-Bau in Potsdam wurde so emotional gestritten wie um das Minsk.1977, zum 60. Jahrestag der großen sozialistischen Oktoberrevolution, war es als belorussische Folklore-Gaststätte eröffnet worden, wurde schnell beliebt, nicht nur wegen seiner aufwendigen Ausstattung, die Kunstschaffende aus Minsk entworfen haben, daher der Name. Für viele Potsdamerinnen und Potsdamer ist es mit schönen Erinnerungen verbunden. Hier konnten sie wenigstens kulinarisch auf kleine Weltreise gehen oder bis in den Morgen hineintanzen.
Das Minsk war früher ein kultureller Treffpunkt für jedermann. Man konnte dort gut essen, man konnte auch durch die Partnerschaft mit dem russischen Minsk russische Küche erleben, man konnte tanzen, man hat sich getroffen. Es gehörte zum Teil meines Lebens, was ich jetzt vermisse.
Ich habe da gearbeitet drin, früher, als es richtig Minsk war. Ich finde es schön, dass du das wieder machst. Ich habe gekellnert. Nach meiner Lehre habe ich da angefangen zu arbeiten. Ja, ist ja verkommen und runtergekommen bis zum Ghetto und die Scheiben, das war ja alles so schön gemacht. Ich habe noch so kleine Teile, glaube ich, davon zu Hause irgendwo rumliegen, die immer abgefallen sind. Aber dass sie halt nicht platt gemacht haben, finde ich gut, dass da was Neues kommt. Ja, ist ein DDR-Bau, aber Minsk gehört halt dazu.
Eine historische Mitte ist gewachsen. Bravo dafür, dass diese Initiative Mitte schön das durchgekriegt hat. Ob das Minsk nun da ist, warum sollte man das abreißen?
Die Geschichte des Minsk nach dem Fall der Mauer gleicht einem Trauerspiel. Mitte der 90er Jahre wird es geschlossen. Seitdem steht es leer, dem Verfall preisgegeben. Eingeschlagene Fensterscheiben, die hochwertige Wandvertäfelung aus russischer Mooreiche rausgerissen, die Außenwände mit Graffiti besprüht. Immer wieder steht der Abriss zur Diskussion. Doch bei Minsk geht es in Potsdam nicht nur um eine Ruine. Es geht ums Würzfleisch, das Ragofin des Ostens und um Städtebau. Es geht um Jugendweihefeiern und Familienfeste, um Politik und Geschichte. Vor allem um Erinnerung und Identität, um DDR-Moderne versus barocke Identität und um die Frage, was ist schön und erhaltenswert und was nicht.
Wenn ich einen flachsigen Moment habe, sage ich mal, in Potsdam wohnen knapp 180.000 Stadtentwickler und Architekten, zumindest wenn man die Diskussion sich anguckt.
SPD-Oberbürgermeister Mike Schubert hat sich im Streit um Potsdams bauliche Zukunft im Laufe der Jahre in der Kunst des Kompromisses geschult. Als Vermittler holt er immer wieder alle Seiten an einen Tisch. Jahrzehntelang haben seine SPD-Vorgänger den DDR-Bau sträflich vernachlässigt. Am Ende der Amtszeit des aus dem Westen stammenden Oberbürgermeisters Jan Jakobs war es 2018 nur noch eine Frage der Zeit, wann das Minsk abgerissen würde. Doch Jakobs Nachfolger, der aus Schwedt stammende Mike Schubert, nutzte 2018 die Chance, nur wenige Wochen nach seinem Amtsantritt das Ruder herumzureißen.
Der eigentliche Streit war, darf das bleiben oder kann das weg? Und da hat ein Wandel in der Stadtgesellschaft auch stattgefunden, dass der Wert dieses Gebäudes ist, glaube ich, vielen erst in der Auseinandersetzung um Merkur, Fachhochschule, Minsk, also als es immer weniger wurde, ja, von dem, worüber man reden konnte, was stadtbildprägend vorher war, da war eigentlich das Kind schon in den Boden gefallen.
Im Fraktionsbüro der Grünen im Rathaus hat Saskia Hünicke den Potsdamer Stadtplan ausgebreitet. Seit den Wendejahren 1988, 89, 90 ist die Kunsthistorikerin kommunalpolitisch aktiv. Erst für das neue Forum, jetzt als stellvertretende Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Anfang der 1970er Jahre ist sie nach Potsdam gezogen und wohnte in einem maroden, aber geliebten Altbau in der Potsdamer Mitte. Das kaputte Nachwende-Potsdam hat sie jetzt noch buchstäblich vor Augen. Mit dem Blick auf den Stadtplan erinnert sie an die Prioritäten.
Also Sie müssen sich vorstellen, 1990, diese gesamte Stadt war im Grunde abrissreif. ein riesiger gesellschaftlicher Aufwand mit Fördermitteln, mit Investitionen, mit Steuervorteilen, mit allen Dingen wurde das ja, dann waren erst ein paar Jahre lang, passierte gar nicht viel, weil die Eigentumsverhältnisse unklar waren. Und dann ging das los und dann ist innerhalb von 15, 17, 18 Jahren diese gesamte Altbausubstanz saniert worden. Das muss man sich mal vorstellen und das in einer sehr hohen Qualität. Da war natürlich der Fokus, auch das sozial abzufedern, also der Fokus der Stadtpolitik war ja auf diese Dinge auch gerichtet.
Die SED hatte einst das historische Erbe der Stadt brutal geschleift. 1960 wurde das im Zweiten Weltkrieg stark beschädigte Stadtschloss abgerissen, 1968 der Rest der Garnisonkirche gesprengt. Die einst preußische Barock- und Garnisonstadt sollte zu einer sozialistischen Musterstadt umgebaut werden. Diese Staatsbauten waren Saskia Hünicke immer fremd. Umso dringlicher unterstützte die Kunsthistorikerin im Oktober 1990, nur drei Wochen nach der Wiedervereinigung, den Beschluss der ersten Potsdamer Stadtverordnetenversammlung. Eine behutsame Wiederannäherung an das charakteristische, historisch gewachsene Stadtbild zu entwickeln. Mit dieser Strategie blieben andere Bauten allerdings auf der Strecke.
Das ist sozusagen in ein Bewusstseinsloch gefallen. Es hat sich keiner drum gekümmert. Es wurde nicht gebraucht. Es wurde nicht erhalten. Es wurde aber auch nicht darüber nachgedacht. Also man kann diese Debatte nicht über einen Kamm scheren, sondern das ist immer sehr stark standortbezogen.
In diesem Bewusstseinsloch scheitern viele Versuche, das Minsk neu zu bewirtschaften. Anfangs gibt es Pläne, die alte Schwimmhalle am Brauhausberg zu erhalten und mit dem Minsk zu verbinden. Das nie realisierte Gesamtensemble mit Kuppelbad vom Star-Architekten Oskar Niemeyer wäre sicher ein Hingucker geworden. Es scheitert an den Baukosten, die auf gut 30 Millionen Euro veranschlagt werden. Der unterschwellige Streit geht stets darum, wie man das Minsk überhaupt erhalten kann. Abstruse Ideen aus den 2000er Jahren sind eine Kita-Nutzung oder das Minsk als Wellness-Tempel. Viele Jahre sind vergangen, inzwischen wachsen Birken aus dem maroden Gebäude und vermutlich wäre es längst abgerissen, wenn nicht der SAP-Gründer Hasso Plattner und der linke Kommunalpolitiker Hans-Jürgen Scharfenberg gewesen wären. An einen kritischen Moment erinnert sich Scharfenberg noch gut, als 2017 das Neubaubad Blue mit stolzer Bausumme von 41 Millionen Euro fertig ist. Die Potsdamer Stadtwerke wollen es mit einem lukrativen Verkauf des Minsk und eines Filetgrundstücks am Brauhausberg gegenfinanzieren. Das Ende des Minsk ist eigentlich besiegelt, da gelingt Scharfenberg als Chef der größten Oppositionsfraktion im Potsdamer Stadtparlament ein Coup. Verkaufsstopp, Moratorium.
Also der Ausgangspunkt war die scheinbar feststehende Entscheidung, natürlich verkaufen wir das jetzt. Und wer soll denn diese Ruine dort erhalten? Was soll man denn damit überhaupt machen? Ja, das haben wir mit entsprechenden Vorschlägen verschiedenen Initiativen in der Stadtverordnetenversammlung, Diskussionen im Hauptausschuss, auch damit, dass wir verschiedene Leute zusammengeführt haben, die bereit waren, sich für das Minsk zu engagieren, das haben wir letztlich umdrehen können. Wir haben also die feststehenden Mehrheiten umgekehrt.
Manchmal nur mit einer Stimme Mehrheit. Ein verschmitztes Lächeln kann sich Scharfenberg nicht verkneifen. Ein linken Urgestein, seit 31 Jahren sitzt der 68-jährige Wahlpotsdamer mit Schnauzer und weißem Bürstenhaarschnitt im Potsdamer Stadthaus für seine Fraktion. Erst die PDS, dann die Linke. Die Minsk-Rettung gehört zu seinen politischen Erfolgsgeschichten. Im Nachhinein klingt sie wie ein Krimi. Wie sich im Sommer 2018 nicht nur Architekten und Historiker in einem offenen Brief, auch hunderte Potsdamer für den Erhalt des früheren Restaurants und für eine schonende Bebauung des Brauhausberges einsetzen. Selbst Potsdams Barockfreunde entdecken ihre Liebe für das Minsk. Als politische Wortführer der Abrissgegner stoßen die Potsdamer Linken die stadtentwicklungspolitische Diskussion an. Der Protest wirkt. Unter dem Druck müssen sich nun auch die Potsdamer Stadtwerke bewegen. Der ehemaligen Geschäftsführerin Sophia Eltrop ist die hitzige Debatte, die der Grundstücksverkauf am Brauhausberg auslöste, noch gut in Erinnerung. 27 Millionen Euro bot ein Investor. Aus Volkes Hügel mit Park und Brunnen sollte ein Stadtquartier für Betuchte werden. Das Minsk wollte man dafür ausräumen.
Und wir wussten immer, wir brauchen das Geld. Wir brauchen das Geld für die vielen Investitionen, die wir vor uns haben. Und dann haben wir ein ganz ordentliches, strukturiertes Vergabeverfahren gemacht, in dem die Variante Minsk erhalten auch eine Variante gewesen ist. Nur es wäre eine gewesen, bei der das Minsk natürlich schwer sichtbar gewesen wäre, weil die Grundstücksfläche hier ausgenutzt worden wäre. Und diese Sichtachsenidee damals überhaupt nicht Bestandteil der gesamten Planung war. Es war sehr kaufmännisch gedacht. Der Vorplatz hatte natürlich den etwas rustikalen Charme, den er hatte.
Nämlich gar keinen. Der betonierte Parkplatz des Neubaubads Blue hatte nichts mehr vom Terrassenensemble mit Springbrunnen und Rosenflächen, die einst den Aufgang zum Minsk bestimmten. Auf Druck der Öffentlichkeit verwerfen die Stadtwerke den ursprünglichen Plan.
Gekippt ist es, weil sich im Zusammenhang mit dieser Entscheidung wieder verschiedene Leute die alten Bilder angeschaut haben. Also sieht man diese Macht der alten Bilder. Ich glaube, dieses alte Bild von dieser Anmutung Minsk mit den Menschen, die da entlang liefen, diesen Springbrunnen, das hat dann schon eine unglaubliche Macht entwickelt und das kam eben aufgrund der Debatte hoch. Es war nicht diese abgewrackte Ruine, ja, die wir dann auch noch absichern mussten. Das war dieses Bild.
Diese Terrassenidylle mit Wasserspielen, eines der zentralen DDR-Postkartenmotive von Potsdam, wollte man wiederhaben. Unter dem Druck der Öffentlichkeit können die Linken, Grünen und andere in der Stadtverordnetenversammlung den geplanten Grundstücksverkauf im Herbst 2018 stoppen. In einem Werkstattverfahren soll nun über das zukünftige Minsk entschieden werden. Heraus kommt allerdings ein abenteuerlicher Kompromiss. Um wirtschaftlich zu sein, sollte das Terrassenrestaurant um 2 weitere Geschosse aufgestockt werden. Kaum wiederzuerkennen.
Für mich ist ja interessant, dass die Veröffentlichung dieses Vorschlags dann dazu geführt hat, dass sich Herr Plattner gemeldet hat und gesagt hat, das kann ja nicht wahr sein, dass man dieses Gebäude so verhunzt, ja, und zum Zweiten diese Idee entwickelt hat, die DDR-Kunst kommt dort rein, in diese Hölle, die wie prädestiniert ist dafür. Ja. Also für mich grenzt das an ein Wunder, dass das dann so zusammengepasst hat. Die Rettung des Minsk war nach anderthalbjähriger Diskussion quasi Realität.
Ausgerechnet ein linker Politiker beweist ein glückliches Händchen bei der Vermittlung an einen der reichsten Mäzene des Landes. Nachdem in Potsdam viel DDR-Architektur abgerissen wurde und auf ihren Trümmern inzwischen eine barocke Residenzstadt entsteht, ist es ein Mann aus dem Westen, der den Wert des Minsk erkennt und ein Zeugnis der Ostmoderne rettet. Hasso Plattner, inzwischen Ehrenbürger Potsdams, überrascht wieder einmal. Bislang gehörte der 78-Jährige zu den Rekonstruktionsunterstützern. Er finanzierte Teile des Stadtschlosses und ließ das Barockpalais Barberini wieder aufbauen. Heißt es sonst, wer die Vergoldung bezahlt, kriegt den Barock? Diesmal profitiert die DDR-Moderne.
Da kommt mein Nachbar und sagte, Mensch, das Minsk wäre doch was für die DDR-Sammlung. Normalerweise wird ja in Potsdam gerne ein bisschen verlängert und gestritten. Ich finde das also ganz toll, dass wir uns hier so schnell geeinigt haben. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie das Ganze wird.
In wenigen Wochen legt Plattner mit seiner Stiftung ein tragfähiges Konzept für sein Museum für DDR-Kunst vor. Von den Potsdamer Stadtverordneten im Frühjahr 2019 einhellig bewilligt. Sein Minsk-Vorstoß ist auch deshalb ein Coup, weil Plattner damit nicht nur einen elendig langen, jahrzehntelangen Streit beendet, sondern wieder einmal ein Problem löst, an dem die Politik in Potsdam zu scheitern drohte. Denn längst regt sich gegen die Abrisspläne dominanter DDR-Bauten Widerspruch. Der Protest wird lauter. Die Fachhochschule am Alten Markt, ein Dreigeschosser mit Fassadengestaltung und umlaufenden Kolonnaden, hatten monatelang Studenten besetzt. Inzwischen ist diese Ruine abgerissen. Lautstark protestierten auch Architects for Future gegen den Abriss des ehemaligen Rechenzentrums an der Breiten Straße. Mit dem Argument der sinnvollen Nutzung als Kreativzentrum. Nach den erbittert geführten Abrissdebatten wird das Minsk buchstäblich zum Schauplatz des Showdowns im Umgang mit dem DDR-Erbe. Für Hans-Jürgen Scharfenberg steht das Minsk symbolisch für ein Umdenken in der Stadtgesellschaft. Eine Zeitenwende?
Es hat eine bestimmte Zeit gebraucht. 1990 sind Beschlüsse gefasst worden hier, unter dem Eindruck der Wendeatmosphäre, ja, wo sozusagen ein Schlussstrich gezogen werden sollte, wo eine starke Abgrenzung angestrebt worden ist. Und als man dann gemerkt hat, das ist umstritten. Es gibt hier Bindungen, es gibt Mentalitäten, die man da völlig ignoriert hat. Ja. Erstens. Und zweitens, als man festgestellt hat, ja, es macht ja auch Sinn, solche Gebäude zu erhalten. Selbst ausgesprochene Gegner der DDR, ja, können doch unter heutigen Bedingungen mit einem solchen Bau leben. Nehmen Sie mal das Minsk, das kann man richtig politisieren, dieses Gebäude, wenn man es will. Insofern glaube ich, es ist so ein Reifeprozess gewesen.
Die Rettung des Minsk kann eine Wegmarke sein. Allerdings hat es den Mäzen Plattner gebraucht. Dass der Stadt aus sich heraus für das Minsk keine tragfähige Überlebensstrategie einfallen wollte, ist das eigentliche Armutszeugnis. Fraglich ist, welche Wirkung die Lösung des Minsk-Konflikts für andere umkämpfte Fragen der Stadtentwicklung hat. Oberbürgermeister Mike Schubert kennt die aktuellen Gretchenfragen in Potsdam nur zu gut.
Wie hältst du es mit der Garnisonkirche? Wie hältst du es mit dem Rechenzentrum? Und das ist eben auch ein Ort, wo man 30 Jahre lang trefflich gestritten hat darüber, wer recht hat und wer nicht recht hat. Es ist noch ein Stück anders als beim Minsk der Ansatz zu sagen, hier wächst ein Turm, aber muss da auch noch ein Kirchenschiff ran? Hier steht ein Rechenzentrum, aber muss man es denn in Gänze erhalten? Also mit Brüchen umzugehen, dort tut Stadt auch weh.
An der Breiten Straße in Potsdams Innenstadt wächst der Kirchturm der Garnisonkirche gerade in die Höhe. Er überragt schon die Stadthäuser. Allein der letzte Sockel und die Kuppel fehlen. Daneben duckt sich das Rechenzentrum. Anfang der 70er Jahre eines der modernsten Gebäude der DDR, das jetzt als alternatives Kulturzentrum genutzt wird. Der Streit um Potsdams bauliche Zukunft wird jetzt am Wiederaufbau der Garnisonkirche geführt. An Fahrt aufgenommen hat die Debatte, als Oberbürgermeister Mike Schubert im Dezember 2021 seinen Kompromissvorschlag zur Gestaltung des Areals vorstellt. Er sieht vor, das Rechenzentrum weitgehend als Kreativhaus zu erhalten und anstatt des Kirchenschiffs der einstigen Garnisonkirche ein Haus der Demokratie neu zu errichten. Mit Plenarsaal für die Stadtverordneten.
Ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass wir 2023 soweit sein werden, eine Idee zu haben, einen Ort zu gestalten, wo alle drei Seiten, Stadt, Rechenzentrumsnutzer, Garnisonkirche, ihren Ort finden gemeinsam.
Doch die Kritik am Kompromiss folgt auf dem Fuße. Und der Streit hält an. Derzeit ringt die Fördergesellschaft Garnisonkirche wieder für ein Kirchenschiff und katapultiert die Debatte zurück in die Vergangenheit. Scheitert der Kompromiss, stünde auch wieder das Rechenzentrum mit seinem denkmalgeschützten Kosmos-Mosaiken zur Diskussion. Nach derzeitiger Beschlusslage würde es 2024 abgerissen. Alles andere als ein wirkliches Umdenken in der Stadtgesellschaft, das sich aus den Erfahrungen der Vorjahre im Umgang mit dem baulichen Erbe aus DDR-Zeiten speist. Den Vorwurf, dass DDR-Architektur geschliffen werden soll, weist die Kunsthistorikerin Saskia Hünicke weit von sich.
Also ehrlich gesagt, für mich werden die da auch nicht besser. Das ist einfach so. Und wenn das Rechenzentrum jetzt nicht diese Mosaike hätte und wenn es nicht sozusagen diese gewisse Aufladung an dem Standort auch gäbe, die mir nachvollziehbar erscheint, ja, aufgrund der mehrfach überlagerten Geschichte dort, dann würde ich auch sagen, was soll das jetzt?
Was die einen abschätzig sozialistische Notdurft-Architektur titulieren, ist den anderen Heimat. Längst geht es im Potsdamer Kulturkampf um mehr als Ästhetik. Soll die Stadtmitte ein bürgerlich-preußisches Wohnzimmer sein? Ein neuer Hotspot für gehobene Kulturbedürfnisse? Oder ist das Zentrum für die Potsdamerinnen und Potsdamer ein Ort, der verschiedene Zeiten der Stadtgeschichte widerspiegelt, mit allen Brüchen und Widersprüchen, fragt Hans-Jürgen Scharfenberg.
Was brauchen wir denn hier? Wir wollen, dass die Stadtmitte nicht für die Reichen und Schönen reserviert wird, sondern für den Normalbürger in Zugang ist.
Denn die Rekonstruktionen am Alten Markt sind erst der Anfang. Mit der Wiederkehr des Friderizianischen Stadtschlosses und dem barocken Barberini-Palast entsteht gerade auf dem Gelände der abgerissenen Fachhochschule das neue Wohn- und Geschäftskarree im Palais-Ensemble. Potsdam ist auf dem besten Weg, zum nächsten Hotspot des schönen neuen Altstadttourismus zu werden. Dass die Stadt mehr als Hohenzollern und Preußen ist, eben auch Wissenschaftsstadt, lebendige Kunst- und Kulturstadt, die sehr wohl eine Architektur nach 1945 aushält, diese Diskussion ist im vollen Gang.
Das interessiert uns, also diese Linien, diese Verbindungen.
An diese Motivation, an die Vielschichtigkeit von Lebenserfahrung knüpft Paola Malavasi an. Über die Wendeltreppe führt die Gründungsdirektorin durch die erste Ausstellung des neuen Kunstmuseums. Sie beginnt mit dem ostdeutschen Künstler Wolfgang Mattheuer und dem kanadischen Fotokünstler Stan Douglas.
Der eine kommt aus Kanada und reflektiert, was hier in Potsdam passiert ist und filmt in Babelsberg, ne? Und Mattheuer malt das, was vor seiner Tür ist. Aber das, was Mattheuer malt, sind auch Weltlandschaften. Und das, was Stan Douglas so lokal verwurzelt, ist eigentlich ein Symptom für globale Verhältnisse. All das versammelt sich in so einer Ausstellung. Und ich glaube, das ist ja nicht nur dann ein Ort der Erinnerung, sondern eben ein Ort der Gegenwart.
Unmittelbar nach dem Mauerfall hat Stan Douglas verschiedene Aufnahmen von Schrebergärten in Potsdam und Umgebung gemacht. Für sein Filmprojekt hat der Foto- und Filmkünstler dieselben Schrebergärten nachgebaut, einen Garten vor der Wende, einen danach. Im Projektionsraum der oberen Ausstellungsräume werden seine zwei 16mm Filme übereinander an die Wand projiziert. Ein Gestern und heute.
Und bei Stan Douglas geht es ganz stark um das Vergangene, das Verdrängte und dass dieses Unsichtbare immer wieder hochkommt. Und das ist etwas, was beide Künstler verbindet, also diese Synthese zwischen Sichtbaren und Unsichtbaren und dass sie beide den Blick auf Landschaft und Natur und auch mit einer kritischen Haltung. Was bedeutet Schrebergarten heute? Wem gehört das Land?
Ein besseres Statement könnte die Eröffnungsausstellung des neuen Kunsthauses Minsk nicht setzen. Dazu die Ölgemälde des Malers Wolfgang Mattheuer. Auf seinen Icarus-Bildern, die in den unteren Ausstellungsräumen hängen, lässt er die magische Figur aus der Mythologie immer wieder in den Alltag stürzen. Für Mattheuer stand sie für das Ende des Traums vom sozialistischen Heldentum. Eines seiner wichtigsten Werke hängt Paola Malavasi zentral. Es scheint die Selbstbehauptung des kritischen Künstlers buchstäblich herauszuschreien. Darauf ein Kind am Horizont vor strahlend blauem Himmel. Mit weit ausgestreckten Armen schaut es in die Ferne. Mensch, ich sehe die ganze Welt, ist der Titel. Wie hältst du es mit dem Minsk? Diese Gretchenfrage hat Potsdam beantwortet.
Das Minsk in Potsdam, der Kulturkampf um das architektonische Erbe der DDR, von Elke Schlingsorg. Es sprach die Autorin. Ton Christiane Neumann, Regie Gabi Brennecke, Redaktion Winfried Sträter.